Also das Thema heute Morgen hat einen eigenartigen Titel. Vielleicht sind Sie auch schockiert gewesen am Titel im ersten Moment. Das Problem der Gottesfinsternis im 20. Jahrhundert. Das Wort Gottesfinsternis ist eine Wortschöpfung aus dem 20. Jahrhundert. Und zwar ist das Wort geschaffen worden in Analogie an das Wort Sonnenfinsternis. Also bei der Sonnenfinsternis wird das Licht von der Sonne verdunkelt, obwohl die Sonne noch in der vollen und gleichen Leuchtkraft strahlt. Aber wir auf der Erde, in einer totalen Sonnenfinsternis, sind zum sehr starken Teil dem Licht beraubt von der Sonne. Und analog der Ausdruck Gottesfinsternis soll ausdrücken, eine Zeit, wo das Licht von Gott nicht mehr gleich wahrnehmbar ist wie zu anderen Zeiten. Das heisst also nicht, dass Gott nicht mehr da ist, dass Gott sich nicht offenbart, aber dass wir Menschen Gott nicht mehr gleich erleben und erfahren wie zu anderen Zeiten. Der Ausdruck ist vor allem bekannt worden, oder unter anderem bekannt worden durch den Martin Buber nach der schrecklichen Judenvernichtung durch die Nazi und ihre Kollaborateure in Europa. 6,8 Millionen Juden sind vernichtet worden, so nach den neuesten Zahlen. Er hat sich können retten nach Amerika und hat dann in den 50er Jahren, also kurz nach dem sogenannten Holocaust, hat er Vorträge gehalten mit dem Titel Gottesfinsternis. Martin Buber ist ja bekannt vielen durch seine Bibelübersetzung, wo er auch sehr viel wortschöpferisch geschaffen hat. Er hat auch versucht, im Deutschen, das Hebräisch können irgendwie ein bisschen den Klang können überzubringen, sogar die deutsche Sprache. Und er hat also über das Thema geredet in den USA. Es ist dann auch als kleines Büchlein rausgekommen. Und da drin hat er eben die Problematik aufzeigt, eben, dass Gott nicht mehr gleich wahrnehmbar ist, dass Gott irgendwie wie verborgen ist. Und das hängt sehr stark zusammen also mit dem schrecklichsten Weltkrieg und der schrecklichsten Vernichtung von einem Volk, wo man je erlebt hat. Und die Fragen sind in den Vordergrund gekommen, wie ist das überhaupt möglich, dass Gott nicht eingegriffen hat und so etwas zugelassen hat? Wo ist Gott? Und man kann sagen, das 20. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch zwei der schrecklichsten Kriege der ganzen Weltgeschichte. Der Erste Weltkrieg war ein absoluter Höhepunkt gewesen, und man hat gedacht, so etwas darf es nie mehr wieder geben. Und dann ist der Zweite Weltkrieg, der noch viel schlimmer war. Also das sind Erfahrungen, wo man könnte sagen, das 20. Jahrhundert ganz massiv geprägt haben und tiefste Verwundungen ausgelöst haben, die eben bis heute anhalten. Und darum, also aus dem heraus, ist das Problem von der Gottesfinsternis wach geworden und man hat darüber diskutiert. Und es hat auch verschiedene Theologen gegeben, die in der Nachkriegszeit gesagt haben, seit der Judenvernichtung kann man nicht mehr gleich über Gott reden, wie man das früher hat können. Und dann kommt noch dazu, nebst dem Aufbrechen von der Bosheit vom Mensch im schlimmsten Sinn, ist das 20. Jahrhundert auch gekennzeichnet durch einen überwältigenden Aufschwung in der Wissenschaft. In Wissenschaft, Medizin und Technik. Und das hat bei vielen Leuten so zu Sprüchen geführt oder wenigstens zu einer inneren Lebenshaltung, dass man meint, fast alles oder alles ist machbar. Der Mensch kann alles. Und man kann fast alles oder alles schlussendlich einmal erklären. Und das, werden wir sehen, hat natürlich viel beigetragen, dass Gott immer mehr aus dem Alltagsleben und aus dem Denken verdrängt worden ist. Ganz speziell bei den Menschen in Europa und Nordamerika. Und dann kommt dazu die Evolutionslehre von Darwin. Die ist zwar im letzten Jahrhundert aufgekommen, aber dort ist sie populär geworden unter vielen Intellektuellen, aber nicht vordrungen bis in alle Volksschichten. Das ist erst im 20. Jahrhundert gekommen. Also die Meinung, man könne den Steig vom Leben, den Steig von der Welt, den Steig von Pflanzen, Tieren und Mensch, das können wir alles erklären, und zwar durch ganz natürliche Prozesse, eben von einer Entwicklung, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten vor sich geht und Gott gar nicht braucht. Früher hat man zur Erklärung vom Ursprung von allen Dingen hat man müssen Gott einsetzen, aber das wäre heute also nicht mehr nötig. Also viele Leute denken darum so, zur Erklärung des Ursprungs aller Dinge braucht es Gott nicht. Und dann kommt ein weiterer Punkt, wie Gott verdrängt worden ist aus unserer Gesellschaft. Das hängt sicher auch zusammen mit der ganzen Mobilität und Schnelllebigkeit der Zeit. Also durch Auto, Zug, Flugzeug, man ist so schnell an einem anderen Ort, ohne Problem. Das heisst, man kann im Prinzip jeden Flughafen der Welt, größere Flughafen, innerhalb von 24 Stunden erreichen. Also die Welt ist ganz klein geworden, es ist alles irgendwie machbar. Man kann schnell dorthin gehen, man kann schnell dahin gehen. Dann haben wir auch viele Mittel, um das Leben zu beschleunigen. Wenn man denkt an die Zeit, wo die drei Männer gekommen sind zum Abraham auf Besuch. 1. Mose 19. Da sieht man den Unterschied. Da sind die drei Männer gekommen, der Abraham lässt die ein. Was hat er müssen machen? Um sie zum Essen einzuladen. Er musste das Kalb schlachten. Er musste also zuerst das Kalb schlachten. Stell dir mal vor, wenn jemand zu uns überraschend auf Besuch kommt, gehen wir schnell das Kalb schlachten. Dann ist übrigens interessant, der Mann hat da sehr viel geholfen, um das Essen parat zu machen. Und dann er hat sie auch bedient, die Leute. Nicht Sarah. Und dann hat man schnell das Brot machen und so weiter. Also, wir machen das viel einfacher. Wenn jemand überraschend kommt, dann geht man zum Tiefkühler, holt das raus, tut es in Mikrowellen rein und in der Kürze hat man das Essen beieinander. Also, wir brauchen nicht mehr das so kompliziert zu machen, wie das ein Abraham hätte müssen. Und dann ist auch zum Beispiel unser ganzes Verhältnis eben zu den Alltagssachen völlig verändert worden. Ich meine, wie können wir noch so richtig mit voller Überzeugung beten, unser täglich Brot gib uns heute? Dabei haben wir ja das Essen schon für eine ganze Woche haben wir im Tiefkühler. Oder noch mehr? Wie kann man das quasi noch für den heutigen Tag, für das Essen heute, wenn man schon längst alles vorgesorgt hat und auch alles schnell zur Verfügung hat? Und dann zu der ganzen Schnelllebigkeit und man kann alles schnell erreichen, da kommen auch die Massenmedien zu, Telefon, Fax, Videotext. Man möchte gerne morgen eine Reise machen. Ist kein Problem. Töckelt man das schnell rein, stellt sich das Billett und morgen hat man es schon. Also es ist alles, nicht nur fast alles machbar, sondern auch alles ganz schnell machbar. Also was machen wir am Samstagabend, sollte man Geld haben. Alle Banken sind zu. Ja gut, dann kann man schnell in den Postomat und holt sich das Geld raus. Man kann alles so schnell haben und eben alles, was man will. Und das hat natürlich Gott weitgehend verdrängt, weil wir müssen ja auch nicht beten, um irgendetwas Spezielles zu haben. Wir können das alles selber uns anbringen. Oder um das vielleicht nochmal mit einem konkreten Beispiel zu veranschaulichen. Wenn ein Ehepaar kein Kind bekommt, ja, was hat man gemacht zu biblischen Zeiten? Da hat Isaac hat für seine Frau 20 Jahre gebetet. Im 1. Buch Mose. Und dann ist das Gebet erhört worden. Was macht man heute? Ja, geht man zum Gynäkolog. Und in einem sehr grossen Prozentsatz der Fälle kann er etwas machen? Und es kommt das Kind über. Ja, wieso braucht man, wo braucht man Gott? Man kann es ja machen. Und das hat wieder Gott ganz massiv aus dem Denken verdrängt. Oder auch die Angst vor Krankheiten ist bei vielen gewichen. Ja gut, wenn irgendetwas passiert, man kann ihnen eine Spritze geben, man kann impfen, man kann operieren, man kann... Also auch die ganze Abhängigkeit von Gott ist weitgehend verdrängt worden, weil wir abgesichert sind auf allen Gebieten. Und dann ist auch zum Beispiel die Angst, was passiert mit mir finanziell im Alter, die ist auch nicht mehr da. Früher hat man gedacht, ja gut, wenn wir viele Kinder haben, dann nachher könnte ich uns dann im Alter irgendwie noch versorgen. Das Denken braucht man heute nicht mehr, denn man hat ja eine AHV. Und Pensionskasse, je nachdem zweite und dritte Säule. Dann. Ach so, also zweite und dritte Säule ist einfach nur eine zusätzliche Versicherungsmöglichkeiten zu der Altersversorgung, die Standard ist. Dann, eben gerade wenn es um Krankheit geht, wo früher jemand hätte können, je nachdem, das ganze Vermögen kosten. Da haben wir ja auch in der Bibel Beispiel. Zum Beispiel die Frau, die unter Blutfluss, krankhaften Blutfluss gelitten hat in den Evangelien. Da heisst es für ihre ausdrücklich, dass sie ihren ganzen Besitz für die Ärzte hergegeben hat. Die können nicht helfen, aber das Geld war weg. Die Angst muss man nicht haben. Bei uns, denn wir haben die Krankenkasse. Und die zahlen und zahlen und zahlen. Gut. Nein, ich meine jetzt ganz konkret, ich habe einen Bekannten, der hat ein neues Herz bekommen. Und ja, das geht schon um die 50'000 Franken, oder? Und dann nachher kommen noch all die ständigen Nachkontrollen später. Das ist ihm bezahlt worden, hat das Herz nicht selber zahlen müssen. Also ich meine, in dem Sinne, natürlich versucht es sich dauernd zu drucken und so, aber sobald das eben um grosse Beträge geht, man muss nicht mehr Angst haben, dass man wegen dem in ein Loch wird runterfallen und wird das ganze Vermögen dabei verlieren. Dann ist man auch gegen Unfall ist man versichert, man hat Hausratversicherung. Ist bei uns im Kanton Aargau ist das auch vorgeschrieben. Sozialversicherungen. Ja, was passiert, wenn man arbeitslos ist? Das ist natürlich auch heute noch ein Schlag. Aber es ist nicht mehr ein Schlag in dem Sinn, dass man muss denken, ich verhungere vielleicht. Weil man weiss, man ist abgesichert. Verhungern muss sicher niemand. Da sind die Möglichkeiten da. Dann Motorfahrzeugversicherung, Haftpflichtversicherung, Reiseversicherung, Diebstahlversicherung. Alle Gebiete sind alles abgesichert. Also auch die ganze Frage, wie noch auf Gott vertrauen in der Not, Das ist nicht mehr gleich wie früher. Und durch die ganze eben Schnelllebigkeit, Erklärbarkeit, die ganze Absicherungen, das hat gewissermaßen zu einer neuen Art von Mensch geführt im 20. Jahrhundert. Und man könnte die Art von Mensch im Abendland umschreiben mit dem verlorenen Sohn, Lukas 15, 11 bis 13, wo sich emanzipiert hat. Er hat seinem Vater gesagt, los, jetzt ist genug, jetzt gang ich, gib mir alles mein Geld, ich will selbstständig, unabhängig sein. Und wir wissen ja wohl, dass der Vater in dem Gleichnis ist ja das Bild für Gott. Und der verlorene Sohn macht sich also unabhängig von Gott, selbstständig, eben er ist emanzipiert. Er braucht den Vater nicht mehr, er braucht nur noch das Geld und dann kann er gehen. Das wäre also sehr treffende Umschreibung vom Mensch vom 20. Jahrhundert im Abendland. Und oft habe ich das erlebt, wenn man mit Leuten über Gott und eine Beziehung zu Gott redet, dann kommt das Argument, ich brauche Gott nicht zum das und das. Braucht man gar nicht. Oder ich kann auch ohne Gott glücklich sein. Wobei man ja dann immer müsste erklären, der Hauptpunkt des Evangeliums ist gar nicht, wie kann der Mensch glücklich werden. Das ist gar nicht die Frage. Es gibt Leute, die sind glücklich und haben keine Beziehung zu Gott. Gut, was das Glück im Detail umfasst, das ist eine andere Frage. Aber wo es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen und vielleicht sogar auch eine Ehe haben, die funktioniert, eine Familie, die schön ist. Aber das Evangelium ist gar nicht, hat gar nicht als Absicht, als erste Absicht zu erklären, wie kann man eine schöne Ehe haben, wie kann man eine wunderbare Familie haben. Das könnte alles Nebeneffekt sein. Davon. Aber die Hauptsache ist, wie kann ich mit Gott ins Reine kommen. Das ist der Punkt. Aber das ist also nur das Nützlichkeitsdenken. Also ich brauche Gott nicht, um das und das können ausleben, wie ich lebe. Das heisst also nicht, dass die meisten Menschen im Abendland Atheisten sind und sagen, es gibt keinen Gott. Es ist nämlich der grösste Teil der Schweizer, gibt zu, es gibt etwas Höheres. Wobei, eben, das sagt ja praktisch nichts aus. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, einer in Deutschland hat in der Fußgängerzone auf einen Stuhl gestanden und hat dann ein Schild gemacht, ich bin ein höheres Wesen. Das illustriert gut, wie der Ausdruck eigentlich nichts sagt, oder? Ja, das hat er gemacht, dass mit den Leuten ihn ansprechen müssen, mit ihm ins Gespräch kommen. Nicht er hat die Leute angesprochen, sondern er ist einfach da gestanden und hat gewartet, bis die Leute ihn anreden. Wir können dazu ein paar Vers lesen. Psalm 10, Vers 1. Lies das jemand vor, bitte.
Warum, Herr, stehst du fern? Das wirst du dich reich in dir verandern.
Ja, vielleicht noch der nächste Vers.
Im Hochmut verfolgt der Gottlose den Elenden. Sie werden erfasst von den Anschlägen, die Löhne erkommen haben.
Also die Vers, wenn man zum Beispiel denkt an die Judenvernichtung, ist das natürlich ganz etwas Treffendes. In der Zeit von Drangsal und der ganze Zweite Weltkrieg mit diesen schrecklichen Menschenvernichtungen, ist es so eine Zeit gewesen, und die Frage, warum bist du fern? Warum greifst du nicht ein, wenn gesetzlose Menschen andere einfach dahin machen? Und das umschreibt ein bisschen eben Erfahrungen vom 20. Jahrhundert, die unsere Zeit prägt haben. Dann Psalm 14, Vers 1. Kann wieder jemand einfach lesen?
Der Tor spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott.
Also, das hat David geschrieben vor 3000 Jahren. Das zeigt, dass also Atheisten, die sagen, Gott existiert nicht, dass sie nicht modern sind, sondern solche Menschen hat es schon vor 3000 Jahren. Es ist kein Gott, oder modern übersetzt wäre, Gott existiert nicht. Das wäre also das Problem vom Atheismus. Und dann noch ein Vers, Zephania 1, Vers 12. Kleine Propheten. Sind ganz hinten beim Alten Testament. Und Zephania ist der viertletzte.
In jener Zeit wird es geschehen, dass ich Jerusalem mit Leuchten durchsuche und die Männer heimsuche, die auf ihren Häfen festsitzen, in ihrem Herzen sagen, der Herr wirkt nichts Gutes und wirkt nichts Böses.
Also es geht mir nur um den Schlusssatz von Vers 12. Also es gibt Menschen, die sagen, der Herr macht nichts Gutes, macht nichts Böses. Sie tun nicht unbedingt die Existenz Gottes bestreiten, aber sie bestreiten, dass es einen Gott gibt, der eingreift, der handelt aktiv in der Geschichte und in unserer Gesellschaft. Also umschreibt auch sehr gut eben den Geist vom 20. Jahrhundert. Jetzt, wenn wir dieser Problematik, die ich jetzt versucht habe, ein bisschen zu schildern, näher nachgehend im Licht der Bibel, ist vielleicht noch Folgendes zu sehen. Ich habe jetzt mehr das so geschildert im Blick auf Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Aber wir merken als Christen, dass wir eigentlich die Problematik auch empfinden. Und darum habe ich bei der Beschreibung vom Thema auf der Einladung darauf hingewiesen, eben, wie im Allgemeinen bibeltreue Christen gern Bücher lesen von bekannten Missionaren wie Hudson Taylor, Jim Elliot und so weiter. Und zwar hat das mit dem, es gibt verschiedene Gründe, aber es hat sicher auch mit dem zu tun, dass, wenn man sieht, was die für Erfahrungen gemacht haben mit Gott tagtäglich gewissermaßen, dass das eine gewisse Wehmut auslöst und man sich fragt, warum haben die das so erlebt und ich nicht? Ich meine, wenn jeder sich würde fragen, wann habe ich Gott irgendwie das letzte Mal ganz unmittelbar, ganz deutlich erlebt, dann kann es sein, dass gewisse würden die Antwort geben, vor 2 Jahren. Oder andere würden sagen, ja, letzte Woche. Aber wenn man dann würde fragen, und wann, wenn das vorige Mal, dann wäre es doch vor 2 Jahren und 1 Woche. Und es ist also auch ein Problem, das Christen empfindet, wie kann ich Gott irgendwie unmittelbar erleben in meinem persönlichen Leben. Und man sieht also, wir sind auch ein Teil von dieser Gesellschaft. Also wir haben zum Beispiel auch nicht mehr die Probleme, wie Menschen in früher Zeit, wenn das Haus abgebrannt ist, dass sie wirklich nichts mehr hatten. Bei uns kommt dann die Hilfe, die Versicherung, man kann darauf aufs Recht pochen. Man hat ein Anrecht, dass einem da wieder aufgebaut wird. Aber in früheren Zeiten sind Menschen einfach völlig mittellos, ohne ein Anrecht zu haben, wie es weitergehen soll, da gestanden. Oder auch in früheren Zeiten hat man Naturereignisse ganz anders erlebt. Zum Beispiel ein Gewitter. Ich meine, beim letzten Gewitter, wo wir erlebt haben, Hand aufs Herz, wer hat sofort gedacht, oh, die Stimme Gottes. Ah, geht's doch. Und wahrscheinlich noch mehr, als sie jetzt aufgestreckt haben. Aber wie schnell ist der Gedanke da? Das sind einfach elektrische Entladungen und das ist völlig einfach zu erklären. Aber das heisst also, wir haben im Allgemeinen nicht mehr die gleiche unmittelbare Beziehung zu solchen Naturereignissen wie Menschen früher. Dann heisst es also, dass wir irgendwie die ganze Problematik auch als Christen empfinden. Die Problematik von einer Gottesfinsternis. Und den Beweis werden wir noch sehen, kann man auch damit geben, weil sehr starke Bewegungen im 20. Jahrhundert unter Christen haben versucht, das Problem von der Gottesfinsternis zu lösen. Also versucht, Lösungen, Antworten zu finden, dass Gott wieder richtig offenbar wird und strahlt, gerade in unserer Kultur. Also, ich muss nochmal betonen, ich rede nicht über die dritte Welt, denn in der dritten Welt ist es oft sehr anders als in unserer Kultur. Es gibt auch viel mehr ganz deutliche Aufbrüche und Erweckungen. In der dritten Welt breitet sich das Christentum sehr stark aus, aber in der westlichen Welt ist das nicht der Fall. Das ist übrigens in 2000 Jahren Kirchengeschichte zum ersten Mal die Feststellung, dass Christentum rückläufig ist. Das hat es noch nie gegeben. Also, ich meine, abgesehen davon, mit welchen Methoden das geschehen ist und was das heisst, christianisieren. Aber in früheren Jahrhunderten hat sich das Christentum in der westlichen Welt ausgedehnt. Und heute sehen wir es zum ersten Mal, dass es ein Zurückgehen gibt. Und darum redet man von einer postchristlichen Zeit, also einer nachchristlichen Zeit. Das ist ein ganz neues Phänomen. Wobei, es gibt natürlich auch den oft behauptet, es gibt Erweckung, auch jetzt in der westlichen Welt, und es gibt ein massives Wachstum. In Amerika hat man das versucht zu demonstrieren. In Amerika hat man versucht, das zu demonstrieren mit Zahlen, indem man hat können zeigen, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Mega-Church, also Mega-Kille, ist gewachsen von 100 auf 4'000. Eine Mega-Church in Amerika ist eine Kirche, wo am Sonntagmorgen mehr 1'000 und mehr Gottesdienstbesucher hat. Und man kann also tatsächlich nachweisen, zahlenmässig, dass in den vergangenen für etwa 20 Jahren ist es gewachsen von 100 auf 4'000. Mega-Church. Also eine Mega-Church ist auch, wenn es 10'000 Leute hat, oder? Einfach 1'000 und mehr. Aber ein paar schlaue Leute haben dann versucht, mal eine zahlenmäßige Erhebung zu machen für USA im Gesamten. Und die Feststellung war dann, es gibt nicht mehr Christen also bibeltreue Christen, als vorher. Sondern die Zahl ist eher rückläufig. Und wie denn das erklären? Durch Abwanderung. Das heisst, kleine Gemeinden erleben ein massives Eingehen und Sterben zugunsten von grossen Kirchen mit grosser Infrastruktur. Also das Wachsen von 100 auf 4'000 Megachurch hängt mit dem zusammen, dass aus kleinen Gemeinden abgewandert ist und dass die sehr stark vom Aussterben bedroht sind. Also wir erleben eine gewaltige Problematik und das Thema heute Morgen soll ein Versuch sein, dass wir aus dieser Problematik bewusst werden und versuchen, das zu sehen im Licht der Bibel und versuchen auch zu sehen, was bietet die Bibel für Möglichkeiten an, um da in unserem Leben eine Veränderung zu bewirken. Jetzt könnten wir mal unter dem zweiten Titel «Gott verbirgt sein Angesicht» ein paar Stellen daraus lesen. Ich habe also bewusst einen Haufen Stellen aufgeführt. Das bedeutet nicht, dass man die lesen sollte, alle miteinander. Aber wenn jemand möchte gerne für sich noch mehr Material haben, wegen dem habe ich es aufgeführt. Lass uns mal 5. Mose 32, Vers 20.
Und er sprach, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen, will sehen, ob ihnen zuletzt widerfahren wird, denn es ist ein verkehrtes Geschlecht, das sind untreue Kinder.
Also Gott sagt, ich will mein Angesicht verbergen. Und so haben wir also einen Haufen Stellen in der Bibel, wo von dem redet, dass Gott sich verbergen will vor den Menschen. Also die Problematik von der Gottesfinsternis ist also nicht eine Erfindung, eine philosophische Erfindung, sondern es ist etwas, was man aus der Bibel selber entnehmen könnte. Dann ein anderes Beispiel, Jesaja 64, Vers 7. Soll auch wieder jemand lesen.
Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Thron und du bist unser Bild.
Vielleicht haben wir eine andere Zählung. Bei mir wäre also der Vers vorher, der gemeint ist.
Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufbrachte, an dir festzuhalten. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns preisgegeben wegen unserer Sünden.
Jawohl. Also ein eindrücklicher Vers. Im Zusammenhang ist es Israel, der redet, in der Endzeit. Aber man könnte das auch auf unsere Kultur übertragen. Du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns vergehen lassen durch unsere Missetaten. Ich habe nicht alle Stellen da aufgeführt. Und man sieht doch, das sind schon Haufen. Es gibt also noch deutlich mehr, wo Gott das gewissermaßen wie ein Gericht ankündigt, dass er sich zurückzieht und verbirgt. Dann vielleicht noch eine interessante Stelle, Amos 11. Amos 8, Vers 11 und 12.
Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden und nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden.
Ja, aber also eine erschütternde Stelle, würde ich sagen. Gott sagt gewissermaßen als Gericht, er schickt einen Hunger nach Gott, nach Gottes Wort. Menschen gehen suchen, machen grosse Reisen und werden doch nicht fündig. Und das entspricht auch sehr stark der Erfahrung von unserer westlichen, sterbenden Kultur. Menschen suchen etwas Höheres, suchen höhere Offenbarung, aber finden Gottes Offenbarung nicht, obwohl sie sich anstrengen. Und dann könnten wir uns fragen, was für Beispiel von solchen Zeiten von Gottesfinsternis finden wir in der Bibel? Einmal in Richter 6 sehen wir die Zeit von Gideon. Das ist also die Richterzeit. Das Volk Israel ist ins verheißene Land eingezogen. Und dann ist die Zeit der Richter angebrochen, aber es war eine Zeit vom stetigen moralischen Niedergang. Auf allen Gebieten. Politisch, moralisch und so weiter. Und der Gideon, ihm begegnet Gott, das heisst der Engel des Herrn, das ist immer Gott, der im Alten Testament erscheint. Engel heisst auf Hebräisch Malach, der Gesandte einfach. Also bei dem Ausdruck der Engel des Herrn muss man nicht denken an einen Engel im engeren Sinn vom Wort, sondern der Gesandte des Herrn. Es ist neutestamentlich gesprochen immer der Sohn Gottes in einer Gestalt, wo dem Mensch erträglich ist. Also oft einfach als ein gewöhnlicher, wie ein gewöhnlicher. Können wir da mal lesen? Richter 6, Vers 11. Es ist übrigens eine Zeit, wo Midianiter und Amalekiter eine Wirtschaftsblockade gemacht haben gegen Israel. Und haben versucht, sie auszuhungern. Und der Gideon hat sich da einen Ausweg geschaffen. 6, Vers 11 bis 13.
Und der Engel Jehova kam und setzte sich unter die Pferde hin, die Jehova war, welches Joas, den Abiezer, gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug er die Weizen aus in der Kette, um ihn vor Midian zu schützen. Und der Engel Jehova erschien ihm und sprach zu ihm: Jehova ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn Jehova mit uns ist, warum denn hat uns dies alles getroffen und wo sind alle deine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, in den Sprachen? Hat Jehova uns nicht aus Ägypten herausgeführt und nun hat Jehova uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben.
Danke. Also da, der Gideon kommt den Gruß mit über: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und sofort sprudelt es aus ihm raus: Ja, bitte, wenn der Herr mit uns ist, warum? Also das Warum. Warum leben wir in so einer schlimmen Zeit? Warum erleben wir so einen Niedergang im Volk Gottes? Warum sinnige Unterdrückung? Und unsere Vorfahren haben uns überliefert, was für gewaltige Zeichen und Wunder in Ägypten passiert sind. Und wir sehen nichts von dem. Nichts. Wo sind die Wunder? Das haben wir alles nur erzählt bekommen. Wir haben keine sinnige Erfahrungen. Warum? Da sehen wir also eine Zeit wirklich von Gottes Finsternis für Israel und das grosse Fragen von dem Mann Gottes: Warum hat uns das so betroffen? Warum sind wir in einer derartigen misslichen Lage als Volk Gottes? Dann eine weitere Zeit, ganz am Ende der Richterzeit, da kommen wir schon ins erste Buch Samuel. Da haben wir die Geschichte von dem kleinen Bub, wo von seiner Mutter der Stiftshütte geweiht worden ist, also in einem Tempeldienst geweiht worden ist. Und wir kennen die Situation, wie dann Gott zur Nacht den Samuel gerufen hat. Der kleine Bub, muss man sich vorstellen, der war vielleicht um die 5 herum. Seine Mutter hat ihn ja noch gestillt, im Nahen Osten für etwa 4 Jahre. Und nachher, wo sie ihn abgestillt hat, hat sie ihn dann zum Hohepriester Eli gebracht, damit er kann dort in den Tempeldienst eintreten als Helfer. Und dann schlaft er dort bei der Stiftshütte. Übrigens höchstwahrscheinlich unter der Decke, wo ja rausgespannt worden ist vom eigentlichen Tempelhaus. Hat also da auf beiden Seiten so einen Raum gegeben und auch hinten dran beim Allerheiligsten. Dort hat er wohl geschlafen und seine Matte gehabt. Und plötzlich hört er eine Stimme in der Nacht: Samuel! Samuel! Der steht drauf, geht zum alten Eli, zum Hohepriester, und sagt: Du hast mich gerufen. Er sagt: Was? Geh wieder schlafen. Oder das muss ich vorstellen, das ist schon für Eltern, die jung sind, ist das einmal krisenhaft, wenn die Kinder zur Nacht kommen. Und dann, das war sogar ein alter Mann, oder? Und dann sagt er, komm, geh wieder schlafen. Und tatsächlich hört Samuel wieder die Stimme. Samuel, Samuel! Geht wieder. Und schlussendlich sagt dann der Hohepriester, fragt er sich, was möglicherweise ruft Gott, der Bub. Das ist also uns noch nie in den Sinn gekommen. Zu denken, dass eines von diesen Kindern, die zur Nacht kommen, dass vielleicht Gott sie gerufen hat. Aber er kommt dann schlussendlich auf die Idee und sagt dann, schau, wenn es nochmal passiert, dann musst du sofort antworten und sagen, dein Knecht hört, red Herr. Und dann hat Samuel so gemacht und Gott hat ihm dann eine Offenbarung gegeben. Eine Gerichtsankündigung für den Hohepriester. Aber ein kleiner Bub. Jetzt müssen wir lesen, 1. Samuel 3, Vers 1, und da sehen wir den Hintergrund von dieser Geschichte und dieser Zeit.
Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht war nicht häufig.
Also eine Vision hat es selten gegeben in dieser Zeit. Selten, dass sich Gott irgendwie offenbart hat. Darum, der Eli ist erst schlussendlich auf die Idee, es könnte ja so etwas sein. Aber das ist überhaupt nicht irgendwie eine normale Erfahrung gewesen. Es war eine Zeit gewesen, wo Gott irgendwie im Verborgenen war. Und das eben zu biblischen Zeiten. Das zeigt, wie oft haben wir so idealisierte Vorstellungen von biblischen Zeiten. Das Gefühl haben, dort ist dauernd etwas passiert, dort ist dauernd hat sich Gott offenbart, dauernd hat man erlebt. Nein, wir finden genauso in biblischen Zeiten geschichtliche Abschnitte, wo Gott wirklich im Hintergrund war, verborgen. Und dann habe ich da noch das Buch Esther angeführt, da können wir jetzt nicht alle 10 Kapitel lesen. Das war also die Zeit gewesen, die babylonische Gefangenschaft war schon vorbei gewesen. Die Juden haben wieder zurückgehen ins Land. Aber viele sind einfach geblieben in dem Gebiet von Babylon und Persien. Und in dieser Zeit, also wir sind da im 5. Jahrhundert vor Christus, da spielt die Esther-Geschichte ab. Und das war ja eine Zeit, wo der Haman versucht hat, im gesamten Persischen Reich die Juden auszurotten. Das Persische Reich war damals von Indien her bis nach Ägypten. Bis nach Äthiopien sogar. Also das wäre damals Somalia, das Gebiet. Und südlich von Ägypten. Dann hat er also versucht, die Juden auszurotten im ganzen Weltreich. Das hätte also bedeutet, dass wirklich die ganze Judenheit vernichtet worden wäre. Also noch schlimmer als das, was der Hitler hat können machen. Denn der hat ja nur ein beschränktes Gebiet gehabt. Zwar riesig gross, aber man hat doch können ausweichen nach Amerika und nach anderen Orten. Aber da wäre es also eine totale Vernichtung gewesen. Und wenn man jetzt das Buch Esther liest, dann fällt einem auf, dass der Name von Gott kein einziges Mal vorkommt. Weder der Herr noch Jahwe noch Gott, noch irgendein Ausdruck kommt nur einmal vor, kein einziges Mal. Das war ein grosses Problem im Judentum. Man hat sich dann gefragt, ja, gehört das Buch überhaupt in die Bibel? Ein Buch, wo Gott nie erwähnt wird. Doch eigenartig, dass das in die Bibel hinein gehören sollte. Und man hat dann im Judentum das aber erklärt, und zwar mit der Stelle, die wir gelesen haben, 5. Mose 32, Vers 20. Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Er hat gesagt, das war eben die Zeit, in der Gott sich verborgen hat und darum wird der Name von Gott nie erwähnt. Aber das Eigentümliche ist in dem Buch, es gibt trotzdem ganz gewaltige Gotteserfahrungen. Wenn man denkt, das ganze Timing, oder? Für die, die das Buch Esther noch gegenwärtig haben, Esther muss zum König gehen und muss sich für ihr Volk einsetzen. Und dann hat ihre Stiefvater hat ihr das befohlen. Dann, also Adoptivvater, der geht sie zum König rein und er sagt, Esther, was möchtest du? Bis zur Hälfte vom Königreich. Und sie sagt, ich möchte mit dir und mit dem Haman ein Nachtessen haben. Also, nächsten Abend Nachtessen. Dann sagt er so, Esther, was möchtest du? Und sie sagt, ich möchte nochmal ein Nachtessen haben. Und wenn man dann schaut, wie das ganze Buch abläuft, das ist genau dann der Abend, der entscheidende Abend gewesen, wo dann der Haman hat können gestürzt werden. Also das Timing von Gott geht dort wirklich bis in die letzten Sekunden hinein. Oder man hat auch die Geschichte, wo der König selber kann nicht schlafen an einer bestimmten Nacht. Und dann liest man ihm aus der Chronik vor und ausgerechnet kommt man zufällig auf die Stelle, wo steht, dass der Mordechai ihm das Leben gerettet hat. Und er fragt, ja, was hat man für ihn gemacht, für den Mordechai? Wie haben wir ihn belohnt? Und dann sagen wir, wir haben keine Belohnung gegeben. In dem Moment kommt der Haman in den Hof rein und möchte vom König verlangen, dass man den Mordechai umbringt. Und dann kommt eben alles ganz anders. Also das heisst, das ganze Buch ist ein Timing von Gott, eine Führung bis in die letzte Sekunde, so dass sein Volk schlussendlich gerettet wird von der Vernichtung. Aber der Name von Gott wird nie erwähnt. Und da kann man also denken an den Vers in den Sprüchen, wo es heisst, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Wege. Ich kann dir schnell angeben, wo der Vers ist. Sprüche 3. Ja, Sprüche 3, Vers 6. Es geht also im Zusammenhang gerade darum, man soll vertrauen auf Yahweh, also auf den Herr. Und dann Vers 6, liest das jemand nochmal? Vers 5 und 6, ja.
Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Schwäche.
Jawohl. Also, wenn man denn die Zeit richtig studiert hat und all die sogenannten Zufälligkeiten, dann hat man können Gott erkennen. Und es ist doch interessant, die Rabbis, das hat sie nicht in Ruhe gelassen, dass in dem Buch der Name von Gott nicht vorkommt. Und dann haben sie ihn schlussendlich viermal gefunden als ein Akrostichon. Das heisst also, dass vier Wörter, die aufeinander folgen, dass immer der erste Buchstabe, der Name, wenn man die zusammennimmt, den Namen von Gott ausmacht. J-H-W-H. Dann haben sie also an vier Stellen haben sie den Namen so gefunden, versteckt im Text. Und ich habe einmal das mit dem Computer abgecheckt und habe gesehen, also es ist effektiv, von der Wahrscheinlichkeit her ist es überraschend, dass man sie in dem Buch gerade viermal findet. Gut, aber Gott ganz versteckt auf dem Hintergrund und man muss gut darauf schauen, dass man Gott kann erkennen. Aber er war nicht einfach offensichtlich gewesen. Aber wer ein feines Gehör, ein feines Auge hatte, hat können Gott ganz deutlich trotzdem auch in einer Zeit von Gottesfinsternis können erkennen. Und dann, bevor wir Pause machen, sollten wir noch mit dem Abschnitt schnell zum Ende kommen. Eine weitere eindrückliche Zeit von Gottesfinsternis ist die sogenannte zwischentestamentliche Zeit. Das letzte Buch vom Alten Testament ist der Prophet Malachi. Der ist geschrieben worden um ca. 420 vor Christus. Und dann, das nächste Bibelbuch ist dann erst im Neuen Testament. Da haben wir also eine Zeit von über 400 Jahren, wo kein Schriftprophet mehr in Israel aufgestanden ist. Und im Talmud, ich habe das da zitiert, heißt es übrigens mehr als einmal, einstellig Talmud Sanhedrin 11a. Nach den Propheten Sacharja, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Man hat also das gemerkt, es ist etwas ganz Ungewöhnliches, die Zeit, dass man keine Propheten mehr hat. Und in dem apokryphen Buch 1. Makkabäer 9,27, da ist die Verfolgungszeit unter den Makkabäer beschrieben. Und dann heisst es, von dieser Trübsal in Israel, es war keine Trübsal in Israel, wie die, seitdem man keine Propheten mehr hatte. Das ist also mäßig bewusst gewesen, wir haben keine Propheten mehr. Gott hat sich irgendwie zurückgezogen. Und das ist doch schon ein ganz gewaltiger Gegensatz zu 2. Mose 19. Dort, wo das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten am Horeb sich versammelt und sogar die Stimme Gottes aus dem brennenden Berg Sinai rausgehört hat, wie Gott ihnen die 10 Gebote mündlich zuerst gesagt hat. Die Erscheinung war dermaßen erschreckend, dass sogar der Mose gesagt hat, ich bin voll Furcht und Zittern. Und also Offenbarungen von Gott direkter ging es gar nicht mehr. Dann die Zeichen und Wunder schon in Ägypten. Dann die ganzen Zeichen und Wunder während der Wüstenwanderung. Jeden Tag, außer dem Sabbat, das Manna, wo es mehrere Millionen umfassende Volk während 40 Jahren versorgt hat. Dann dauernd das Wasser aus dem Felsen während 40 Jahren. Dann wieder Kleider sind in diesen 40 Jahren nicht verfallen. Die sind intakt geblieben. Muss ich mir mal vorstellen, was für Lumpen die angekommen wären im Land Kanaan, wenn das Wunder nicht gewesen wäre. Dann kann man sagen, also so eine dichte und deutlichste Offenbarung, auch über die Stiftshütte dauernd sichtbar, die Wolkensäule, die dann geführt hat, das Nacht als Feuersäule, am Tag als Wolkensäule, von Ort zu Ort ist die weitergegangen. Man einfach müssen deren angehen und dann ist man als ein richtiger Ort angekommen. Also, grösser kann man sich den Gegensatz nicht vorstellen. Wir haben dort also eine Zeit, wo sich Gott sehr, sehr deutlich offenbart hat. Und dann haben wir Zeiten, wo Gott sich auch noch in biblischen Zeiten plötzlich während langer Zeiten völlig zurückgehalten hat und verborgen hat. Ich würde sagen, wir machen etwa eine Viertelstunde Pause. Ist das recht? Wir kommen also zum zweiten Teil. Jetzt zu dem Versuch im 20. Jahrhundert, um das Problem zu lösen. Ein Versuch sehen wir in der liberalen Theologie. Man hat also versucht, in der liberalen Theologie überhaupt Gottes Eingreifen und Gottes direkte Handeln in der Geschichte einfach wegzudiskutieren. Also die Erfahrungen zu biblischen Zeiten, wo Gott sich quasi so übernatürlich offenbart hat, das ist alles nur aus der Fantasie von diesen Leuten damals. Die haben sich das so vorgestellt, die sind in einer mythischen Welt gewesen. Und so versucht die liberale Theologie, eine Antwort zu finden auf Gottes Finsternis, indem sie sagt, es ist gar kein Gottes Finsternis, denn etwas anderes hat es gar nie gegeben. Also das ist einfach so, es gibt gar keine übernatürliche Offenbarung, sondern was wir da in den biblischen Berichten haben, das ist gewissermaßen das, was Menschen in einem anderen Weltbild, was sie gemeint haben, sie haben es erlebt oder hätten gern das so gehabt und da haben sie quasi ihre innersten Glaubenserfahrungen haben sie gewissermaßen so dargestellt. Also das ist auch ein Versuch, das Problem zu lösen, indem man sagt, es gibt gar kein Problem. Ein anderer Versuch, das Problem zu lösen, können wir bezeichnen als Ritualismus. Das ist allerdings nicht etwas, das jetzt speziell im 20. Jahrhundert aufgekommen ist, sondern es ist uralt. Aber dass man meint, Gott könne es erleben, indem man bestimmte religiöse Riten ausführt. Also, dass man denkt, zum Beispiel das Abendmahl selber, da geschieht etwas Mystisches, also da wird der Wein verwandelt ins eigentliche Blut Jesu, das Brot wird verwandelt in Leib Christi und wer eben an diesen Riten teilhat, kann gewissermaßen da drin Gott erleben. Oder, dass man meint, Taufe, wenn man das Kind tauft, dass dann wirklich etwas geschieht und dass durch einige Sakrament oder solche religiöse Handlungen effektiv etwas geschieht. Das Kind wird durch die Taufe gewissermaßen ein Glied von der Kirche und wird gewissermaßen kann damit im Heil von der Kirche Anteil bekommen. Und das kann man sich auch ausweiten auf alle möglichen weiteren Beispiel, wo Menschen versuchen, durch Riten oder meinen können, durch gewisse rituelle Handlungen Gott direkter und unmittelbar zu erleben. Dann sieht man im Bereich der bibelgläubigen Christen, sehen wir im 20. Jahrhundert drei Wellen, die ganz eng mit dem zu tun haben, mit dem Problem der Gottesfinsternis. Die erste Welle war die sogenannte Pfingstbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die zweite Welle, die sogenannte charismatische Bewegung in den 60er Jahren. Und die dritte Welle, die nennt man auch die dritte Welle, das wäre in den 80er und 90er Jahren. Und es ist schon interessant, dass gerade unser Jahrhundert durch dreisinnige Wellen gekennzeichnet ist. Das beweist nochmal, dass wir effektiv in unserer Kultur das Problem der Gottesfinsternis haben. Und dass Christen wirklich das Bedürfnis empfinden, wie können wir Gott direkter und wirklich erleben. Und die Pfingstbewegung am Anfang des Jahrhunderts ist ja ausgelöst worden in den USA. Und aus dem Grund, weil die Kirchen dort, wo es angefangen hat, die sind sehr austrocknet gewesen, tot, haben kein wirkliches Leben gehabt. Und dann ist eben die Sehnsucht wach, wie können wir Gott erleben, wie kann unser Leben wieder richtig einen Aufbruch erfahren. Und dann ist die Pfingstbewegung ausgelöst worden, ist dann auch nach Europa gekommen, hat sich dann aber vor allem in eigenen Gemeinden außerhalb von anderen Gemeinden niedergeschlagen. Dann ein neuer Aufbruch ist dann in den 60er Jahren mit der sogenannten charismatischen Bewegung. Dort ist es im Unterschied zu der Pfingstbewegung nicht mehr auf einen Gemeindekreis beschränkt gewesen, sondern die charismatische Bewegung ist eigentlich in alle bestehenden Kirchen hineingekommen. Praktisch alle, und hat auch nie den Wunsch gehabt, jetzt einen neuen Gemeindekreis aufzubauen, sondern es ist darum gegangen, alle bestehenden Kirchen sollen quasi erleben, einen Neuaufbruch, gewissermaßen eine Lösung vom Problem der Gottesfinsternis. Und dann die dritte Welle, jetzt wo man eigentlich genau in unserer Zeit, da wird geredet, es wird nächstens eine riesige Erweckung stattfinden im Westen, und es werden sogar größere Wunder und Zeichen geschehen, als die Apostel am Anfang gemacht haben. Ich möchte gar nicht jetzt eingehen auf eine detaillierte biblische Beleuchtung von dem Thema, das ist nicht das Thema selber, aber ich wollte mit dem einfach aufzeigen, dass das Problem der Gottesfinsternis da ist und dass man versucht, das Problem zu lösen. Und oftmals, glaube ich, darf man sagen, versucht man, wie fast Gott zu zwingen, um sich zu offenbaren, um aus dieser Verborgenheit führen zu kommen. Und da stellt also die ganze Frage, ist das überhaupt möglich? Wie kann man, was kann es auslösen, dass Gott aus der Verborgenheit rauskommt? Uns entgegen. Wir werden dann ein bisschen auf das konkreter eingehen. Das wäre also in Bezug auf Christenheit, aber ein gleicher Aufbruch parallel findet man auch im säkularen Bereich. Also da, wo man mit Christentum eigentlich nichts zu tun hat, aber die Sehnsucht nach Mystik, Okkultismus, Esoterik. Esoterik ist ja in der Schweiz bereits ein Milliardenmarkt. Kann sich vorstellen, was für eine unwahrscheinliche starke Ausrichtung man in der Schweiz in den letzten Jahren erlebt hat nach Esoterik. Und es ist also der Wunsch, können etwas Höheres zu erleben, mehr als was die trockene Wirklichkeit hergibt. Man merkt, es ist irgendwie fast alles machbar, es ist fast alles erklärbar, und man merkt, das höhlt uns völlig innerlich aus. Denn es gibt letztlich überhaupt keine Antwort. Was die Frage, die tiefste Frage vom Herz vom Mensch, weil du das eben gerade nicht beantwortet und sogar im Stich klar. Und so kommt der Drang nach sinnigen Erfahrungen. Es tut mir sehr eindrücklich, wenn wir nochmal denken an Amos 8, Vers 11 bis 12. Sie werden von Meer zu Meer gehen und sie werden von da nach da hingehen, um können Gottes Wort zu hören. Sie haben so einen Hunger, aber sie werden es nicht finden. Also als Gottes Gericht. Suchen nach Antwort und man findet es gerade nicht. Dann geht auch der ganze Bereich von den Drogen und Rockmusik als Musik, wo man bewusst möchte ekstatische Erfahrung erleben, gehört auch mit in diesen Bereich hinein. Das Interessante ist, dass es auch speziell in den 60er Jahren aufgebrochen ist. Also im säkularen Bereich der Drang nach Ekstase, der Drang nach übernatürlichen Erfahrungen. Jetzt möchte ich ein bisschen Zeit können verwenden auf den letzten Punkt, wo sehr praktisch wird. Wenn wir uns überlegen, wie können wir Gott erleben, erfahren, ganz konkret in unserem Leben, was sagt die Bibel zu dem? Und es ist interessant, wenn man einmal Christen befragt, in welchen Situationen hast du Gott irgendwie ganz, hast du den Herr ganz deutlich erlebt, ganz deutlich erfahren? Da kann man verschiedene Antworten bekommen, aber man kann sie vielleicht in diesen paar Punkten gut mal zusammenfassen. Viel wird man die Antwort bekommen. Ich habe die Gegenwart vom Herrn Jesus, die Gegenwart von Gott ganz speziell erlebt, wo es mir furchtbar schlecht gegangen ist. Also in tiefster Not. Wir können dazu etwas lesen. Jesaja 57, Vers 15. Kann jemand das lesen?
Denn so spricht der hohe Unterhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.
Also der Vers drückt das sehr deutlich aus. Gott sagt, ich wohne im Himmel. Und dann kommt noch etwas dazu, nicht nur dort, sondern ganz speziell bei denen, die innerlich zusammengebrochen sind. Und gebeugt sind vor Gott. Und das ist also wirklich die Erfahrung von unzähligen Christen, die können sagen, ich hab keine Stimme gehört, ich habe niemanden gesehen, aber so konkret erlebt, Gott ist da. Also fast greifbar erfahren, dass der Herr wirklich eine Realität ist und ganz konkret bei mir ist. Also eine Erfahrung, die man biblisch da doch beleidigt findet. Es ist ja so, Gott ist ja allgegenwärtig. Und das heisst in Jeremia 23, Gott erfüllt das ganze Weltall. Wie kann man denn sagen, Gott wohnt dort oder dort? Und das kann man so erklären. Gott hat ja auch gewohnt in der Stiftshütte. Gott hat gewohnt in Jerusalem, auf dem Berg Zion, im Tempel. Aber das hat nie bedeutet, das hat auch der Salomo bei der Einweihung vom Tempel gesagt, Gott, das Haus kann Gott nicht fassen. Der Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe? Sagt er in 1. Könige 8, Vers 27. Also das ganze Weltall kann ich nicht fassen. Gott erfüllt es zwar, aber darin ist Gott nicht gefasst. Gott ist unendlich. Aber trotzdem hat er gewohnt in dem Haus in Jerusalem. Und das bedeutet, an dem Ort hat er sich speziell geoffenbart. An dem Ort hat man Gott ganz speziell können erleben. Und das bedeutet wohnen. Also der Allgegenwärtige wohnt an bestimmten Orten. Das heisst, er offenbart sich. Er ist erlebbar, ganz speziell an dem Ort. Und darum, ich wohne im Himmel und bei dem, wo innerlich völlig zerschlagen ist. Und will ihn wieder eben neu beleben. Und vielleicht noch Psalm 91, Vers 15.
werde mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein und werde sein, ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen.
Es kam also speziell um den Satz dahin im Vers 15. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Sogar im Hebräischen betont. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Also gerade in der Not, da ist Gottes Nähe speziell erlebbar. Wobei man muss sagen, eine Krise im Leben ist eigentlich immer eine Entscheidungszeit. Und das Wort Krise sagt das nämlich, drückt das aus. Eine Krise ist zum Beispiel auch eine Wasserscheide, kann man als Krise bezeichnen. Denn entweder geht das Wasser auf diese Seite oder auf diese Seite. Das ist so ein Entscheidungspunkt. Und es ist effektiv so, in einer Not kann man entweder Gott näher kommen oder sich von ihm entfernen. In dem Sinn ist es nicht eindeutig, was passiert in der Not. Aber wir haben gelesen, dort im Jesaja 57, Gott sagt dort, der, der einen demütigen Geist hat, bei dem bin ich. Also der, wenn man sich ganz bewusst von Gott demütigt und seine Majestät und Größe anerkennt, dann erlebt man seine Nähe. Also die Not kann natürlich auch zur Rebellion führen und dann passiert genau das Gegenteil. Dass Leute sagen, gerade dann habe ich gemerkt, dass Gott, habe ich das Gefühl gehabt, Gott ist überhaupt nicht da. Aber der sich Gott unterstellt und wirklich nur noch die einzige Kraft und Hilfsquelle in Gott sieht, der erlebt dann eben, dass er bei ihm wohnt. Dann könnte man sagen, viele Christen sagen, ich habe das speziell dann erlebt, wo ich vor Gott eine Wende erlebt habe. Wo ich irgendwie mein Leben neu geordnet habe. Also durch Demütigung und reuige Umkehr. Ich habe dann die Stelle aus Jesaja nochmal. Und dann Psalm 34, Vers 18, könnte man lesen. Vielleicht die anderen Übersetzungen ist es Vers 19.
Name ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er.
Jawohl. Also auch der Vers bestätigt, dass wer vor Gott zerbrochen da ist, merkt oder darf die Nähe von Gott ganz speziell erleben. Dann gibt es andere Christen, die sagen, ich merke die Nähe vom Herrn, habe ich bei verschiedenen Mal ganz speziell erlebt beim Singen. Man lacht vielleicht darüber. Eigentümlich, oder? Die Behauptung. Und wenn man das aber biblisch näher anschaut, steckt da viel mehr drin. Im Psalm 22, Vers 4.
Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels.
Das ist ja aus dem Kreuzespsalm vom Herr Jesus, wo am Kreuz über die Gottesverlassenheit in den 3 Stunden von der Finsternis klagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dem Psalm sagt er, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Das heißt also, es könnte ja heißen, der du wohnst im Tempel zu Jerusalem oder der du wohnst im Heiligtum oder irgendwie, aber es heißt ausgerechnet, der du wohnst oder thronst unter den Lobgesängen Israels. Und die sich noch erinnern an das Modell vom zweiten Tempel, das ich mal gezeigt habe an einem Bibelstudietag, da hat es doch im Frauenvorhof die Tribüne gegeben mit 15 halbkreisförmigen Stegen, wo der Priesterchor und das levitische Orchester gewesen sind. Und im Frauenvorhof sind dann die grossen Gottesdienste für das Volk Israel. Und der Herr Jesus zeigt dir das am Kreuz. Und sagt dir, du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Das heißt also, dort im zweiten Tempel hat man gerade speziell in der Tempelmusik hat man Gottes Nähe ganz konkret beim Singen können erleben. Und wenn man das Thema irgendwie noch ein bisschen weiterdenkt, dann merkt man, wie stark neutestamentlich das verankert ist. Lesen wir in Epheser 5, Vers 17 bis 21, 18 bis 21.
Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchen Ausschreibungen, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singen und spielen den Herrn in euren Herzen, danksagen alle Zeit für alles für Gott und Vater im Namen und der Herrn Jesus Christus.
Also da haben wir das Thema vom Singen, neutestamentlich. Und das wird dabei in Verbindung gebracht mit werdet mit dem Geist erfüllt. Dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist doch interessant, man könnte doch denken, das Lied singt man ab und der Text ist ja schon längst vorgegeben, da braucht doch kein erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Die Bibel redet ausdrücklich, werdet mit dem Geist erfüllt und dann redet zueinander Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Und vielleicht ein paar Erklärungen noch sprachlicher Art. Der Ausdruck «werdet mit dem Geist erfüllt» ist auf Griechisch eine Befehlsform Präsens, Gegenwart. Es gibt auf Griechisch zwei verschiedene Befehlsformen. Entweder Befehlsform Präsens oder Befehlsform Aorist. Wenn es Aorist ist, heisst das «macht das». Einfach als einen momentanen Befehl «jetzt einmal». Wenn es Präsenz ist, heisst es, macht das immer wieder. Also geht auf die Wiederholung aus. Und da ist es Präsenz, das heisst also, der Vers sagt nicht, werdet einmal mit dem Geist erfüllt und dann sind das fürs ganze Leben, sondern werdet immer wieder neu erfüllt. Und dann kommt das mit den Liedern. Es ist so, es gibt den Ausdruck Vollgeistessein. Das ist dann auf Griechisch ein anderer Ausdruck. Und der bezeichnet, kann bezeichnen einen Zustand. Zum Beispiel von Barnabas heißt es, er war ein Mann voll Heiligen Geistes. Oder vom Jesus heißt es auch, er ist voll Geistes gewesen. Lukas 4, Vers 1 und ist dann in die Wüste gegangen. Aber das ist gewissermaßen ein Zustand, dass jemand sein Leben unter der Leitung vom Geist Gottes ist. Aber dann sieht man, wenn der Ausdruck kommt, erfüllt werden, dann ist das eine ganz spezielle Situation. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte sieht man beim Paulus, da hat er das Evangelium verkündigt, dem Paulus Sergius, und dann ist doch der Magier gekommen, hat ihn wollen abbringen vom Glauben, und dann heisst es, ist manchmal aber nicht so übersetzt, manchmal heisst es einfach, Paulus erfüllt mit dem Heiligen Geist, wörtlich übersetzt, Paulus wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann hat er zu dem Magier geredet und ihm gesagt, er solle blind werden. Also in einem ganz speziellen Moment, wo er eine spezielle Aufgabe hatte, ist er erfüllt worden. Wenn man dem nachgeht, ist das erfüllt werden, also etwas, was sich immer wieder erfüllt, oder was immer wieder passiert, ist speziell dann, wenn man eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Dass man in dem Moment vom Geist Gottes Kraft bekommt, für die Aufgabe zu erfüllen. Und da wäre also auch das Singen, werdet immer wieder erfüllt mit dem Geist, um etwas zu tun. Etwas Bestimmtes. Und wenn wir das noch vergleichen mit 1. Chronik 25, Vers 1, dort heisst es von levitischen Sängern, sie hätten geweissagt beim Singen. Ich kann über das lesen, der erste Satz einfach.
Und David und die Obersten des Heeres sonderten von den Söhnen Asaf und Heman, der geweissagt mit Lauten und Harfen und mit Zimbeln.
Also wenn die Psalmen gesungen haben im Tempel, haben sie sie nicht einfach gesungen, dass man einfach das Lied durchgesungen hat, sondern sie haben das Wiedergeben von diesen Psalmen. Und die 150 Psalmen sind ja gewissermaßen ein Repertoire gewesen, wo man in der Tempelmusik verwendet hat. Die haben sie nicht einfach so gesungen, sondern ganz bewusst als eine Weissagung, die sie weitergeben. Also bewusst eine Botschaft, die in der Kraft vom Geist weitergegeben wird. In 1. Korinther 14, Vers 2 wird Weissagen umschrieben. Wer weissagt, redet den Menschen zur Ermahnung, Ermunterung und Tröstung. Nein, zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. So, Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Aber das rückt überhaupt Singen, das christliche Singen, in ein ganz anderes Licht. Das Singen gewissermaßen eine prophetische Dimension überkommt. Also wer Lieder so ganz bewusst singt und wirklich aus voller Überzeugung und aus vollem Herzen erfüllt mit dem Heiligen Geist, gibt gewissermaßen eine göttliche Botschaft weiter. Und ich glaube, das christliche Singen könnte da eine ganz andere Dimension bekommen, bis viel bewussteres als einfach ein Durchlassen von einem Lied nach dem anderen. Und eben, viele Christen haben erlebt, dass sie speziell durch gewisse Lieder so getroffen worden sind, so eben direkt sich vom Herr angesprochen gefühlt haben, dass sie können sagen, ich habe den Herr schon ganz speziell erlebt beim Singen. Dann kann man sicher sagen, beim Beten. Johannes 16, Vers 24 könnte man dazu lesen.
Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei.
Also bittet, auf dass eure Freude völlig sei. Man kann also durch Gebetserhörungen, durch ganz konkrete Gebetserhörungen, kann man wirklich die Realität und die Nähe von Gott erleben. Und das können viele, viele bezeugen, dass sie ganz spezielle Erfahrungen so haben können machen. Bittet in meinem Namen. Das bedeutet natürlich, dass man nicht irgendetwas kann beten, sondern es muss im Namen, das heisst in Übereinstimmung sein mit dem Willen vom Sohn Gottes selber. Dann haben viele erlebt, wie Gott ganz konkret sich kann offenbaren zu einem Reden beim Lesen der Bibel. Dazu ein Vers, Psalm 119, Vers 130.
Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen.
Bei mir heißt die Eröffnung deines Wortes erleuchtet. Noch ein stärker. Heißt wie erleuchtet, oder? Leuchtet oder erleuchtet. Also die Erfahrung, dass Gott uns wirklich konkret sein Wort kann aufschliessen, dass aus dem alten Buch nicht einfach dass man das alte Buch nicht liest wie irgendeine Sache, die vor 3000 Jahren oder 4000 Jahren passiert sind, sondern plötzlich ganz konkret erlebt, wie durch das geschriebene Wort Gott in die jetzige Situation direkt zu uns redet. Andere Christen haben bezeugt, ich habe den Herr schon ganz speziell erlebt im Dienst, im konkreten Dienst für ihn. Und das ist ganz eine interessante Erfahrung, dass man eine bestimmte Aufgabe erfüllt und dabei eine ganz spezielle Freudigkeit überkommt. Und auch merkt eben, dass konkret die momentane Kraft, die man für diese Aufgabe überkommt, eben das erfüllt werden mit dem Geist. Und überraschend vielleicht der Vers, den ich da angebe, Matthäus 28, 19 bis 20. Das sind ja die letzten Vers vom Matthäus-Evangelium. Und wer kennt das nicht schon auswendig? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber man sollte das nicht so isoliert lesen. Lesen wir noch den Satz vorher. Und dann sehen wir, dort geht es nämlich um Dienst. Ich kann überlesen vom Vers 18 weg schon.
Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach: Ihr habt alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.
Also, die Verheißung, ich bin bei euch, ist direkt in Verbindung mit dem Dienst. Geht hin, also der missionarische Dienst, macht alle Nationen zu Jünger, taufen sie, lehren sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Das ist also konkreter christlicher Dienst für den Herr Jesus Christus. Und in Verbindung mit dem Auftrag sagt er, ich bin bei euch. Und so ist das wirklich eine Erfahrung, die viele können bezeugen können, dass sie ganz speziell im Dienst und Einsatz für die Sache vom Herrn haben können auch die spezielle Freudigkeit und Nähe und Gegenwart vom Herrn können erleben. Oder wer hat das nicht schon erlebt, dass er spontan in ein Gespräch gekommen ist mit jemandem und genau in dem Moment hat er auch die richtigen Ideen bekommen, zum können die Antwort zu geben, wo wirklich eingeschlagen hat. Dann können auch verschiedene Bezüge, ich habe schon ganz spezielle Erfahrungen gemacht, wie der Herr sich offenbart, bei Gemeinden zusammenkommt. Und wenn man das liest in 1. Korinther 14, ist schon beeindruckend, was der Apostel Paulus dort sagt, wenn Ungläubige in den Gottesdienst hineinkommen. 1. Korinther 14, Vers 24 und 25.
Wenn sie aber alle Propheten verwirrten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen gefühlt und von allen überführt, weil das Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er das Angesicht Gott anbeten und erkennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist.
Also das sagt der Paulus der Gemeinde in Korinth. Das heißt also, wenn ein Ungläubiger zu euch hineinkommt und alle weissagen, das heisst also alle zu Erbauung, Ermahnung und Tröstung reden, aber nicht einfach irgendetwas erzählen, sondern die Bibel so anwendet, dass sie genau den Bedürfnissen entsprechen, die da sind. Das heisst nämlich, das Ergebnis dieser Weissagung ist, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und das ist wirklich verschiedentlich erlebt worden, dass jemand gekommen ist und gefragt hat, nach einer Predigt, wer hat dem über mich erzählt? Und dann zu dem angegangen ist, wo die Predigt hatte, wer hat da hinten über mich gekriegt? Und er sagt, wer sind sie überhaupt? Aber das Wort ist dermaßen lebendig und konkret geredet in die Situation hinein, dass sein Innere enthüllt worden ist. Und so kann man wirklich auch erleben, dass Gott wirklich unter euch ist. Es gibt heute keinen Tempel mehr in Jerusalem. Im Jerusalemer Tempel, im Salomonischen Tempel, ist die Wolkensäule sichtbar über dem Allerheiligsten gewesen und hat die Gegenwart von Gott angezeigt. Aber die Wolkensäule ist von Israel weg. Wo ist Tschechina heute? Und mit dem Neuen Testament könnte man sagen, eben da, wo das erlebt wird, dass Gott wirklich unter euch ist. Dort ist Tschechina erlebbar. Und da sehen wir eigentlich, wie gewaltig der Auftrag der christlichen Gemeinde ist. An einzelnen Orten ein Zeugnis sein, wo Ungläubige reinkommen können. Und für die ist das nicht irgendwie 10 Stück zu hoch, sondern die werden ganz direkt angesprochen, durch das, was sie hören. Und kommen zum Schluss, da ist Gott. Also da ist Tschechina. Und das hängt ja auch mit dem Vers zusammen, Matthäus 18, Vers 20, wo der Herr Jesus sagt, da, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen oder wörtlich zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, dort ist Tschechina. Da müsste also die Gegenwart Gottes erlebt werden. Und viele können das bezeugen, dass sie das wirklich konkret so erlebt haben. Und das zeigt uns, dass wir als Gemeinde, alle Erlösten zusammen, eine ganz wesentliche Aufgabe haben in dieser westlichen Welt. Denn durch die Gemeinde kann Gott erlebt werden. Und es ist interessant, es hat vor ein paar Jahren eine Untersuchung in Deutschland. Etwa 17'000 Leute, Gläubige, sind befragt worden, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und das Überwältigende daran ist, dass, ich weiß den Prozentsatz nicht mehr auswendig genau, ungefähr 95% sind durch persönlichen Kontakt mit einem Christ zum Glauben gekommen. Und solche, die zum Beispiel nur durch Radiobotschaften oder durch ein Buch alleine ohne Kontakt mit Christen zum Glauben gekommen sind, ganz ein verschwindender Prozentsatz. Wobei, bei diesen 95 kommt natürlich schon dazu, dass sie wird auch Radioprogramme gelesen haben, christliche, dass sie auch ein Buch gelesen haben und so weiter. Das kommt noch dazu. Aber dass es überhaupt zu einer, dass jemand zum Glauben kommt, ist offensichtlich ganz wesentlich, dass ein persönlicher Kontakt mit Christen da ist. Und das zeigt, dass irgendwie das, was wir als Christen ausstrahlen, ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, dass überhaupt jemand Gott erkennen kann. Also irgendwie hängt das mit den Personen direkt zusammen. Und dazu könnt ihr mal etwas lesen aus Jesaja 60, wo es um den gläubigen Überrest aus Israel in der Endzeit geht. Und der wird dort aufgerufen, aufzustehen und zu leuchten. Ich kann jemand lesen, Jesaja 60, Vers 1 bis 3.
Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.
Also das sind Menschen angesprochen. Stehe auf, es ist im Hebräischen ist es weiblich, die weibliche Befehlsform, gibt es nicht auf Deutsch. Aber darum merkt man, dass da Zion angesprochen ist. Also die Stadt ist in der Bibel immer weiblich. Wie auf Deutsch die Stadt, nicht der Stadt. Und darum stehe auf, ist weiblich. Also Zion wird aufgerufen. Und das können wir jetzt eben auch übertragen auf die christliche Gemeinde heute. Stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dich, dir. Das ist die Schechina. Also, das zeigt noch einmal mehr, wie wesentlich das für die Mission, das ist, was man umschreibt, auch als Friendship Evangelization, Freundschaftsevangelisation. Also, es müssen Kontakte geschaffen werden, persönliche Kontakte, und Menschen können durch das Erleben von Christen, können sie die Herrlichkeit von Gott, etwas von dieser Ausstrahlung erleben und zum Glauben kommen. Also es ist gerade als Buchautor ist natürlich sehr frustrierend, eben, wenn man muss wissen, dass durch Bücher allein kommt praktisch niemand zum Glauben. Also das ganz Wesentliche ist, dass wer gibt die Bücher, wer redet mit denen, wer hat mit ihnen Kontakt, wer zeigt etwas vor, was es heisst, als Christ zu leben. Dort liegen die ganz entscheidenden Schlüssel zum eben eine Gesellschaft, die in der Gottesfinsternis tief drin ist, wie unsere Gesellschaft, um dir eine Chance zu geben, um ans Licht zu kommen. Und dann, jetzt haben wir schon 2 Minuten Überzeit. Aber Pizza sind ja noch nicht da, gell? Ja. Also, noch kurz zu den 2 letzten Punkten. Dann kommen wir noch mal zurück aufs Gewitter. Hiob 37, Vers 5. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Viele können auch bezeugen, ich habe Gott und Gottes Existenz und Gottes Grösse ganz speziell erlebt beim Anschauen von der Natur, beim Erforschen von der Natur. Und da stellt sich überhaupt die Frage, wie ist überhaupt unser Verhältnis zur Natur? Und wir sehen dort dran, wie stark wir als Christen säkularisiert sind. Also säkularisiert ist eigentlich ein anderes Wort für verweltlicht. Aber mit verweltlicht sein meint man oft einen Katalog von etwa 10 Punkten. Und das ist ja nicht gemeint biblisch. Weltlichkeit umfasst die ganze Art vom Denken, wo die Menschen ohne Gott kennzeichnet. Wie sehen wir die Natur? Viele Christen haben die Vorstellung von einer Uhr, die aufgedreht ist, aufgezogen ist. Gott hat am Anfang die Welt gemacht und hat die Uhr aufgezogen und jetzt tickt sie ab. Er hat der Sonne bestimmte Energiemenge gegeben und die brennt jetzt einfach langsam aus und so weiter. Aber wenn wir Kolosser 1, Vers 16 und 17 lesen, sehen wir etwas ganz anderes. Es geht dort um den Herr Jesus, den Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer und der Erhalter vom ganzen Universum. Liest jemand?
Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist von allem und alles besteht durch ihn.
Also Vers 16, das würde aussehen wie das mit der aufgezogenen Uhr. Durch den Sohn Gottes ist alles erschaffen worden. Sichtbar und unsichtbar. Aber Vers 17 geht dann weiter. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Oder man kann den griechischen Ausdruck auch übersetzen. Und alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das ist nicht nur, dass er der Schöpfer ist, sondern dass er der Erhalter ist von der Schöpfung. Man kann ja sehr genau berechnen, wie die Ladung ist von einem Elektron, wie ein Atom, mit was für Kräften ein Atom aufgebaut ist. Aber das Interessante ist, niemand kann uns erklären, was ein Elektron ist. Keiner weiß es. Man weiß genau, wie die Ladung ist, aber niemand weiß, was es im Letzten ist. Das heisst, man kann das untersuchen und erforschen und letztlich muss man zugeben, man wüsste überhaupt nicht, was es ist. Man kann es gar nicht erklären. Und was man da lernen aus dem Bibelwort ist die Erklärung letztlich, was das für Kräfte sind, die zusammenhalten. Es ist ein Sohn Gottes selber. Und da kommt eine ganz andere Sicht überhaupt von der Natur. Die Natur ist nicht einfach etwas, das für sich abläuft, sondern Gott handelt in der Natur und in den Naturgesetzen. Wir sind so verweltlicht und denken, das Naturgesetz, das ist einfach, Gott hat am Anfang die Naturgesetze eingesetzt und jetzt läuft es ab für sich. Wegen dem haben wir Schwerkraft, wenn man etwas loslässt, dann geht es ab. Und man kann das tausendmal ausprobieren und es passiert immer das Gleiche. Aber wenn man sich fragt, wieso geht es ab, dann wissen wir, können genau erklären, als Menschen vom 20. Jahrhundert, eine Masse zieht Masse an. Und je grösser die Masse ist, desto grösser ist die Anziehungskraft. Und dann muss man die dumme Frage stellen, wieso tut Masse Massen anziehen? Und niemand kann die Antwort geben. Das ist einfach so. Ja, wieso? Wieso tut überhaupt Masse anziehen? Man kann es nicht erklären. Das ist einfach so. Und was ist denn das Naturgesetz? Ja, etwas, wo einfach immer so ist. Oder besser gesagt, wo meistens so ist. Weil man sieht zum Beispiel in der Bibel, da beim in den Königen der Fall, wo Arbeiter erlebt haben, wie plötzlich ein Hammer auf dem Wasser geschwommen ist. Oder im Neuen Testament Matthäus 14, der Herr Jesus läuft auf dem See Genezareth und der Petrus hat es auch können. Also ist plötzlich das Naturgesetz dort hat nicht gegolten. Und wir haben sogar in der Chemie gelernt, wie ein Ziegelstein kann aufs Dach selber rauffliegen. Es ist ja so, dass die Atome sind ja ständig in Bewegung, oder? Und je heißer ein Körper ist, desto schneller sind sie in Bewegung. Aber wenn jetzt mal alle Atome einen Moment würden in die gleiche Richtung ausschlagen, dann würde es passieren, dass ein Ziegelstein vom Boden rauffliegt, aufs Dach. Ist natürlich von der Wahrscheinlichkeit her sehr unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz wäre es rein möglich. Aber ich wollte mit dem nur sagen, Naturgesetze sind eigentlich die Umschreibung vom üblichen Handeln von Gott. Und wenn, Gott handelt nicht immer üblich. Und dann sagt man dem Wunder. Und so haben wir ganz einen anderen Blick rüber. Natürlich können wir immer noch denken, wenn es blitzt, das ist eine Entladung von elektrisch. Aber das erklärt ja noch nichts letztlich. Das Letztliche, sondern dass Gott wirklich die Hand bis im Letzten auch in der Natur und in der Naturkräfte drin hat. Und darum sind die Leute überhaupt nicht veraltet gewesen, die wie ein Elihu haben können sagen, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Weil ihm ist klar gewesen, dass Gott nicht nur der Schöpfer ist, sondern ist auch der Erhalter, der ganz konkret in der Natur heute noch am Wirken ist. So sehen wir es im Buch Jona. Der Jona hat können schreiben, Gott hat einen Fisch bestellt. Gott hat einen Ostwind bestellt. Gott hat einen Wurm bestellt. Alle Sachen in der Natur müssen Gott folgen und seinen Plänen dienen. Und in Römer 1, Vers 20 ist ein ganz interessanter Vers, können wir dann schnell aufschlagen, wo es darum geht, um Gott, der sich offenbart hat in der Schöpfung oder durch die Schöpfung.
Denn sein unsichtbares Leben, wohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an in den Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien.
Also Gott hat sich offenbart durch die Erschaffung der Welt. Und dort heisst es, seine Göttlichkeit könne wahrgenommen werden in dem Gemachten. Wörtlich heisst es im Griechischen, es steht auch in der Fußnote der alten Elberfelder, erkannt mit dem Verstand ergriffen. Also dass man mit dem Verstand kann erkennen, wenn man die Natur untersucht, dass da ein Schöpfer Gott muss sein. Also Gott offenbart sich auch durch die Schöpfung und wer wirklich einen offenen Intellekt hat, kann Gott da drin erleben. Er muss also den Intellekt nicht an den Nagel hängen, sondern eben gerade, der darf nicht zu sein. Das ist es. Und dann ein letzter Punkt, Gott kann man auch erkennen in seinem Handeln, in der Geschichte. Ich habe ein paar Hesekiel-Stellen aufgeführt. Es kommt vor als ein Refrain 77 Mal. Gott sagt etwas voraus und dann sagt er, wenn es dann in Erfüllung geht, und sie werden erkennen, dass ich der Ewige bin. Und in allen Varianten kommt der Refrain 77 Mal vor. Das heisst also, Gott hat den ganzen Lauf der Geschichte in der Hand und wenn er sich den näher anschaut und auch sieht, wie das prophetische Wort sich erfüllt hat, können wir erkennen, dass Gott wirklich existiert. Und ich wollte noch ein Beispiel nehmen, Hesekiel 39, Vers 28. Gerade in Verbindung mit der Rückführung der Juden aus allen 5 Kontinenten nach 2000 Jahren Zerstreuung ins Land der Väter. Da heisst es in Hesekiel 39, Vers ich kann überlesen 27 und 28.
Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde genommen habe und sie so an ihnen als Heilig erweise vor den Augen der Nationen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, da ich sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, die aber wieder in ihr Land wandern und keine mehr für ihn dort erschaffen.
Jawohl. Also auch da haben wir den Refrain, übrigens zum letzten Mal, zum 77. Mal in Hesekiel, und sie werden wissen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Und das steht in Verbindung mit dem, die Juden sind zwar verstreut worden unter alle Völker, aber Gott führt sie wieder zurück ins Land der Väter. Also wenn man mal nur die jüdische Geschichte in den vergangenen 2000 Jahren anschaut und was die Bibel darüber gesagt hat und wie die Bibel sich erfüllt hat, ist es möglich, auch in einer Gesellschaft, wo von Gottes Finsternis kennzeichnend ist, eben Gott können zu erkennen durch den Lauf der Geschichte. Ja, jetzt ist es ein bisschen spät. Heute Nachmittag hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr könnten, ein bisschen interaktiv sein, also dass es ein bisschen in Gesprächsform läuft, weniger jetzt als Vortrag wie heute Morgen. Das ist ein bisschen weniger ermüdend. Also ich hoffe, Sie sind nicht eingeschlafen jetzt. Aber es ist ja wirklich ein Thema, das einem als Lebige geht, denke ich mir, und hochaktuell ist.